In vielen US-Bundesstaaten ist es verpflichtend so, dass man ein Semester Personal Finance als Kurs belegt hat, um überhaupt die Highschool abschließen zu können. Und dann haben wir einfach gesagt, das Problem wollen wir jetzt lösen, whatever it takes. Und dann haben die uns einfach eingeladen ins Ministerium. Ich glaube, eine Woche später bin ich wieder nach Deutschland geflogen und war für den ersten Termin im Finanzministerium. Und vielleicht ist das auch nur ein Eindruck aus meiner Bubble jetzt, dass die Leute aber trotz dessen, dass sie so 996, also von 9 bis 9, 6 Tage die Woche irgendwie versuchen zu arbeiten, noch deutlich mehr auf ihre Gesundheit achten.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Herzlich willkommen im OMR Silicon Valley Update Podcast, diese Woche mit Viktor Neumann. Viktor ist einer der Jungs, die hier bei mir im House of AI arbeiten. House of AI, für die das noch nicht gehört haben, ist ein kleiner Coworking Space, den ich hier sozusagen als Hobby betreibe im Silicon Valley. Ich sage immer, ich möchte irgendwie die Serendipity vom Silicon Valley möglichst hochfahren und einfach in interessante Leute laufen. Und Viktor ist genau einer von diesen Jungs. Ich mit über 40 bin fast doppelt so alt wie er, ist Anfang 20 und seine Geschichte ist gar nicht so spannend, oder sie ist sehr, sehr spannend, aber sie ist nicht so spannend, was er hier macht. Er arbeitet bei einem der Startups bei uns im Space, bei Minoa. Super coole Firma, aber da ist er Chief of Staff. Nicht wegen seiner Position hier, sondern wegen seinem Drive und wegen seinem Weg möchte ich ihn ganz gerne hier vorstellen. Und Viktor, ja, wie gesagt, Anfang 20 hat mit 18 ein Non-Profit gegründet. Der war in den USA und hat gesehen, wie hier in den USA an jeder Highschool Personal Finance unterrichtet wird als eines der Semester-Subjects, also Fächer. Und hat sich gedacht, in Deutschland, warum findet das eigentlich nicht statt? Warum ist Financial Education, also an jeder Schule nicht einfach ein Pflichtfach, dass jeder einfach versteht, was sind ETFs, was sind Finanzanlagen, wie funktioniert das? Und hat sich einfach zur Mission gesetzt, diese finanzielle Bildung oder Ausbildung in Deutschland voranzupushen. Hat dieses Non-Profit gegründet, hat dann echt richtig coole Supporter bekommen. Zeitlang war hier Christian Lindner von der FDP der Schirmherr. Und treibt eben mit Herzensblut dieses Projekt voran, hat dann irgendwie bei Stripe gearbeitet, hat im PE gearbeitet, ist dann so einfach, hat sich dann gesagt, ich will jetzt nach San Francisco, weil that's the place to be. Hat jetzt noch ein Studium in Cambridge als Master angefangen, also so ein Tausendsasser, der mir einfach sehr am Herzen liegt, der hier im Space bei uns arbeitet. Und deshalb wollte ich einfach mal eine Folge mit ihm machen, um ihn zu unterstützen. Und der ist extrem humble und zurückhaltend und er hat ganz vergessen, oder hat mir dann im Nachhinein gesagt, er hat ganz vergessen zu fragen nach Spenden für sein Non-Profit. Insofern, das hier auch nochmal sein Aufruf, wer ihn supporten möchte oder wer investet, also sein Non-Profit für finanzielle Bildung in Deutschland an Schulen unterstützen möchte, der kann sich gerne bei LinkedIn bei Viktor melden. Aber genug der Vorworte, ab in den Podcast mit Viktor Neumann von Invested. Auf geht's.
Moin Viktor.
Moin Christian.
Wenn man auf deinen Lebenslauf schaut, dann denkt man immer, wie schafft man das eigentlich mit Anfang 20 schon so viel erreicht zu haben? Das finde ich sehr beeindruckend. Das haben andere Leute in der ganzen Karriere gemacht. Gibt's da irgendwie so einen Plan von dir oder ist es einfach alles so passiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist alles andere als geplant gewesen. Ich bin da mehr oder weniger so reingestolpert. Als ich damals mit 16 war, das die App Meetup runtergeladen habe, der Vorgänger von Luma, was ja jetzt hier in San Francisco so ein großes Ding ist, und zu meinem ersten Meetup in Hamburg gegangen bin, was 12 Minutes Me war, so eine Meetup-Serie, die es damals...
War ich auch mal Speaker.
Warst du auch mal Speaker? Ja, genau. Ja. So eine Meetup-Serie, die es damals in Hamburg gab, und darüber bin ich deutlich früher als geplant irgendwie in die Arbeitswelt reingestolpert, weil man da einfach, also ich damals verschiedenste Eindrücke da bekommen habe, die meinen Horizont damals mit 16 während des Abis extrem bereichert haben. Und dann habe ich relativ schnell mit einem Kontakt, den ich bei 12 Minutes Me kennengelernt habe, dann auch angefangen irgendwie zu arbeiten. Und das hat dann, also auch schon während des Abiturs durfte ich in einer Softwareagentur arbeiten. Und das hat dann sehr viele Türen nach hinten raus geöffnet.
Also du kommst aus Hamburg, wir haben eine gemeinsame Heimat. Wie ging das da los? Also ich meine, die meisten Leute tragen die Zeitung aus oder arbeiten irgendwie bei McDonald's. Also jedenfalls bei mir war das leider so. Und du bist direkt halt darüber reingekommen. Erzähl noch mal ganz kurz am Anfang. Also du kommst aus Hamburg. Was war dann so die erste Station da?
Genau, man muss zwei Sachen dazu sagen. Ich habe davor allerdings in der Bäckerei gearbeitet. Von 14 bis 16 bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden und habe Franzbrötchen für Hamburger gebacken in der Schanzenbäckerei in Hamburg. Nach einem Schülerpraktikum habe ich da dann angefangen, einen Nebenjob zu machen.
Vor der Schule?
Am Wochenende meistens. Okay. Am Wochenende. Und darüber dann mein erstes Geld verdient. Und dann war meine erste Station eben über 12 Minutes Me, durfte ich da ein bisschen mithelfen. Und dann bei einer Softwareagentur in Hamburg, wir haben damals digitale Zwillinge gebaut. Also das war Als VR jetzt noch nicht so ein großes Thema war und Meta da noch nicht voll drauf gegangen ist, haben wir digitale Zwillinge gebaut. Also die haben zum Beispiel den kompletten Hamburger Hafen einmal in 3D quasi nachgebaut als großes Projekt. Das war, glaube ich, sogar damals der größte digitale Zwilling Europas. Mhm. Und da durfte ich dann, also ich habe natürlich jetzt nicht maßgeblich diese Projekte damals geleitet, aber durfte eben meine ersten Schritte gehen und lernen, wie in Anführungsstrichen Business und vor allem Softwaregeschäft so funktioniert. Und das hat mir dann nach hinten raus extrem viel Zeit gespart, weil natürlich die Lernkurve einfach deutlich früher angefangen hat, dann mit 16.
Und was glaubst du, kommt die Energie, also wir sprechen ja gleich über die ganzen Positionen, die du so hattest und die verschiedenen Ventures, in denen du irgendwie schon mit beteiligt warst, wo kommt diese Energie her? Ist das von deinen Eltern oder also wann hast du gemerkt, dass du irgendwie anders gepolt bist als vielleicht der Durchschnitts-23-Jährige heute?
Ich glaube, es ist eine sehr gefährliche Mischung aus Begeisterungsfähigkeit und Neugier. Also das werden dir auch viele Leute sagen, mit denen ich so arbeite, dass ich sehr gerne sehr viele Fragen stelle.
Ja, kenne ich.
und auch teilweise sehr, sehr stumpf. Also ich möchte einfach verstehen, wie Sachen funktionieren. Und das dann gepaart mit einer gewissen Begeisterungsfähigkeit, dass ich verschiedenste Themen spannend finde. Also ich kann mich für alles Mögliche begeistern. Ich meine, jetzt gerade arbeite ich im Go-to-Market-AI-Bereich. Das NGO, was wir machen, hat mit Finanzbildung zu tun. Ich habe davor in einem Venture gearbeitet, wo wir Technologie für Online-Motorsport gebaut haben. Also der Bereich ist für mich nicht wichtig, sondern eher einfach, dass die Arbeit spannend ist und dass ich viel lerne. Und das beides eben in der Kombination hat dann mich an verschiedenste Stationen geführt.
Gibt es da irgendeinen Prozess, wo du entscheidest, okay, weiß nicht, der Gründer ist spannend oder das Thema ist spannend? Also was sind für dich die Hauptpunkte, um jetzt was Neues wieder anzufangen?
Ich glaube, also zumindest sagt man das ja so, ein guter Job, also wenn man irgendwo arbeitet, sollte immer zwei Sachen haben. Man sollte Geld verdienen und viel lernen. Und jeder Job, den man macht, sollte mindestens eine der beiden Sachen haben. Mhm. Also man sollte immer appropriate zu der Position, wo man gerade in seinem Leben steht, solides Geld verdienen oder eben sehr viel lernen. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen Job in meinem Leben angenommen, wo nicht eine von den beiden Sachen in irgendeiner Form gegeben war. Häufig war es natürlich einfach, dass ich viel lernen durfte. Mhm. Und wenn ich entscheide, selber ein Projekt zu starten, was ich ja auch schon machen durfte, dann muss es was sein, wo ich mich einfach in das, ich sag mal, Problemfeld verliebe. Also das heißt immer, man soll sich nicht in die Lösung, sondern in das Problem verlieben. Und das muss auf jeden Fall gegeben sein. Also ich muss das Thema und das Problem, was wir lösen, so spannend finden, dass ich das Tag und Nacht machen könnte und nicht irgendwie von Geld incentiviert bin dabei oder müde werde davon.
Werbung! Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt hier, dieser Podcast wird präsentiert von learn.xyz und ich dachte, ich muss unbedingt mal eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich habe nämlich eine Frage bekommen auf einer Konferenz neulich und die war die folgende: Warum setzt ihr bei Learn so viel auf Micro-Mobile Learning, wenn doch die ganzen großen Incumbents, also die anderen LMS-Systeme da draußen, das überhaupt nicht so machen? Und da muss ich doch direkt mal darauf antworten, nämlich jeder von uns, der greift durchschnittlich so ungefähr 221 Mal am Tag zu seinem Handy. Das sind 221 Chancen, Lernen genau da anzubieten, ja, wo es am besten funktioniert, nämlich mitten im Alltag. Traditionelle Lernplattformen, also diese LMSs da draußen, die verlieren dazu noch massiv an Engagement. Alleine 2024 sind wohl deren Nutzungsraten auf diesen Plattformen und sage und schreibe 25% eingebrochen. Und uns hier bei Learn geht es nämlich nicht nur um die ganzen kurzen Lerneinheiten, sondern es ist ja nur der Anfang. Wir wollen echte Gewohnheiten, also echte Habits schaffen, nämlich tägliche Engagement-Loops, die Lernenden direkt in den Alltag integrieren. Jeder von uns lernt ja auch anders, ne? Deshalb setzen wir auf individuell maßgeschneiderte Inhalte, die automatisch sich auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Lernenden noch abstimmen und zwar das jeden Tag mithilfe von unserer KI. Also wer Lernen auch im Unternehmen erfolgreich und nahtlos in tägliche Gewohnheiten integriert, gewinnt die nächste Generation von Lernen und zwar komplett. Und genau das machen wir bei learn.xyz. Also wenn du das mal ausprobieren möchtest, geh einfach auf www.learn.xyz, melde dich an oder schreib mir bei LinkedIn. Da gebe ich natürlich auch gerne eine Demo und damit auf geht's zurück in den Podcast. Lass uns mal anfangen mit deinen ersten Stationen. Also du hast ein Abi gemacht und hast dann mit Anfang 20 oder mit 20 erstmal Non-Profit gegründet.
Mit 18 damals.
Mit 18 genau. Schon, okay. Wieso Non-Profit? Also du hast gerade gesagt, Geld oder Lerncrew, man kann natürlich viel lernen, wenn man irgendwas gründet, aber warum hast du die Energie nicht gleich darauf verwandt, irgendwas Eigenes zu machen? Also wo man halt for Profit halt auch geht.
Völlig berechtigte Frage. Ich glaube, das zahlt auf den Punkt ein, den ich gerade eben gesagt habe. Also wir haben uns einfach in diesen Problemspace verliebt. verliebt damals. Finanzbildung in Deutschland, Riesenproblem. Es gibt das in keinem Bundesland so richtig auf dem Stundenplan noch. Da arbeiten wir hart dran, dass das passiert. Als wir angefangen haben, gab es dazu auf Regierungsebene irgendwie gar keine Initiative. Und es ist einfach ein Thema, wo wir als Deutschland im Vergleich zu anderen entwickelten Ländern echt hinterherstehen. In vielen US-Bundesstaaten ist es verpflichtend so, dass man ein Semester Personal Finance als Kurs belegt hat, um überhaupt die Highschool abschließen zu können.
Okay.
Also zum Beispiel, nach der Schule war ich ein halbes Jahr in den USA, um American Football zu spielen. Und an meiner Highschool damals, wo ich war, musste man das eben verpflichtend machen, das Modul. Und dann kam ich zurück und war so, verrückt, dass die das irgendwie schaffen, aber wir nicht. Mhm. Obwohl unser Schulsystem an vielen Punkten arguably besser ist.
Ja.
Und dann haben wir einfach gesagt, das Problem wollen wir jetzt lösen, whatever it takes, und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir das nur auch moralisch richtig lösen können, wenn wir das als Non-Profit aufziehen. Weil alles, was man in dem Space an Finanzbildung kommerzialisieren würde, würde so ein bisschen gegen die Grundvoraussetzung von guter Bildung gehen. Und wir wollen Schule halt nicht monetarisieren.
Ja, okay, das ist dann immer so ein bisschen das Problem, dass man dann irgendwie so ein AVD wird, ne? Irgendwie, wenn man halt dann, übrigens hier das Finanzprodukt, hier lernst du es, aber du musst dann auch noch das Produkt kaufen, weil da habe ich die größte Marge.
Ja, genau, aber das passiert ja heute immer noch.
Ja.
Also ganz viele Banken gehen immer noch in Schulen und machen da Kurse und so weiter. In Hamburg ist auch ein Programm jetzt aufgesetzt worden, wo auch Bankberater eben in Schulen gehen und Finanzunterricht machen. Und das Problematische ist, dass dieser Unterricht zu 95% einfach total gut ist. Aber eben die 5%, die dann Werbung, Verkauf und Produktplatzierung im eigentlich extrem wertvollen Raum Schule ist,
ja,
mit denen haben wir halt ein Problem. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir lösen.
Und erzähl mal, wie ist das losgelaufen? Also hast du einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt zur Schule, wo ich halt war, und erzähl das mal dem Lehrer. Also wie geht man so ein Non-Profit an?
Also wir wussten es damals auch nicht, und wir haben auch sehr viele Fehler gemacht, die uns später noch sehr viel Zeit gekostet haben. Ich hatte davor in der Schule mal so Startup ausprobieren dürfen bei so einem Wettbewerb Jugend gründet, kennt man vielleicht in Deutschland. Bin dann aus den USA wiedergekommen und habe die Jungs, mit denen ich damals in einem Team war, angerufen und war so, hey, wir müssen jetzt eigentlich hier auf dem Thema was machen, das ist mega spannend. Und dann haben wir uns einfach zusammengetan und irgendwie angefangen, darauf zu arbeiten. Und dann hatte die Stadt Hamburg 2020 ein Förderprogramm, was MediaLift hieß. Da ging es darum, dass für Content und Technologie Innovationen gab es eine Förderung, und da haben wir uns darauf beworben und haben die überraschenderweise bekommen. Mhm. War mit Abstand das jüngste Team, hatten keine Ahnung von nix. Auch bis heute kann man das wahrscheinlich sagen, dass wir in vielen Dingen noch unerfahren sind. Haben die Förderung dann bekommen, und dann hatten wir auf einmal irgendwie ein Büro, hatten irgendwie ein Bankkonto, auf dem ein bisschen Geld lag, und konnten irgendwie anfangen, unsere Sachen zu verwirklichen, was natürlich ein mega cooles Gefühl war, weil es auf einmal so echt wurde.
Ja.
Dann haben wir erstmal versucht, eine Lernplattform zu bauen, so ein Duolingo für Personal Finance. Das hat dann auch Nutzer gehabt, aber natürlich nicht die Nutzer, die man irgendwie erreichen möchte. Weil wenn man sich anguckt, wer konsumiert online und digital Inhalte zur Finanzbildung in Deutschland, dann sind das zu einem sehr großen Teil leider Leute wie ich, also teilweise privilegierte, weiße, junge Männer.
Mhm.
Also auch wenn man sich die Demografien von den großen Finanzbildungskanälen, so Finanzfluss und Co. anguckt, ist das eine sehr einheitliche, homogene Demografie leider.
Ja.
Dann haben wir das gemerkt und relativ schnell gesagt, okay, wir müssen jetzt was anderes machen, um wirklich die Zielgruppen zu erreichen, die es auch einfach gesellschaftlich brauchen. Haben dann erst Workshops mit sozial benachteiligten Kids gemacht, dann angefangen, in Schule zu unterrichten. Da bin ich auch selber viel in Schulen gegangen und habe da Unterricht durchgeführt. Und dann irgendwann haben wir jetzt angefangen, dass wir flächendeckend in ganz Deutschland Lehrkräfte fortbilden und uns dafür einsetzen, dass das Ganze als Schulfach auf die Stundenpläne kommt.
Und wie funktioniert das? Erzähl mal, wie groß ist das heute? Und vor allem, also wenn man kein Geld richtig verdient, woher kommt denn, also wie finanziert sich das Ding am Ende des Tages?
Das haben wir uns auch lange gefragt, wie wir das jetzt irgendwie richtig machen.
Ja.
Wir waren lange einfach komplett ehrenamtlich. Also ich habe da noch nie einen Cent mit verdient, und auch der Rest vom Gründerteam verdient damit kein Geld, sondern wir sind in der privilegierten Lage, dass wir das irgendwie immer neben unseren Jobs, neben dem Studium machen konnten.
Mhm.
Weil mit Privilegien kommt natürlich auch Verantwortung einher, und wir haben halt gesagt, wir nutzen diese Zeit, die wir irgendwie haben, jetzt dafür. Wir haben dann lange, wie gesagt, mit einfach sehr wenig Geld, brauchten wir nur Geld für Reisekosten oder ähnliches, haben dann irgendwann gesagt, jetzt wollen wir eine Lehrkraft anstellen, die diese Materialien professionell Vollzeit erstellt, deutlich zuverlässiger und schneller. Haben dann wieder von der Stadt Hamburg eine Förderung bekommen, um unsere erste Lehrkraft anzustellen, und konnten dann ein, zwei Stiftungen davon überzeugen, dass das, was wir machen, eine gute Idee ist, und konnten dann auch noch eine zweite Person anstellen. Neben unseren Vollzeitkräften, die beide Lehrkräfte oder ausgebildete Lehrkräfte sind sonst 20 bis 25 Ehrenamtliche, die deutschlandweit sich dafür einsetzen, plus eben ganz viele unfassbar tolle Lehrkräfte deutschlandweit, die uns Feedback geben, die die Materialien testen, die wir neu erstellen. Und wir erreichen damit mittlerweile pro Jahr irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Lehrkräften. Dementsprechend relativ viele Schüler, weil wir pro Lehrkraft natürlich dann mindestens eine Schulklasse erreichen, wenn die das im Unterricht einsetzen, und dürfen in 9 von 16 Bundesländern auch akkreditiert Lehrkräfte tatsächlich fortbilden.
Okay, okay. Das heißt also, du hast irgendwie letztes Jahr 20.000 Schüler in Deutschland oder so ausgebildet mit den
Programmen. In den letzten 12 Monaten haben wir wahrscheinlich über 20.000 Schüler in Deutschland mit unseren Finanzbildungsinhalten erreicht. Genau.
Okay, okay. Und ich habe gesehen, ihr hattet auch eine Zeit lang irgendwie Christian Lindner als Schirmherrn. Der ist ja nun jetzt nicht mehr da. Aber erzähl mal die Story, also wie geht man sowas an? Schreibt man einen Brief oder eine E-Mail oder bei LinkedIn, oder wie bist du sowas angegangen?
Es ist lustig, dass du gerade in der Aufzählung an potenziellen Optionen direkt als erstes das hattest, was wir gemacht haben.
Mit Siegel?
Wir hatten nie vor, ihn als Schirmherrn zu gewinnen tatsächlich, ja. Sondern wir haben einfach nur irgendwann gemerkt, wir müssen jetzt mit der Politik auf Bundesebene sprechen, haben dann 36 Briefe handgeschrieben, dickes Papier, grüne Tinte, unser Logo ist grün, und haben unser, also das I von Invested haben wir als Siegel bestellt, haben dann grünes Wachs genommen.
Nein.
Und also ich glaube, er dachte kurz, Christian dachte wahrscheinlich kurz, dass er jetzt nachträglich noch in Hogwarts eingeladen wurde. Also das waren wirklich richtig schöne Briefe, haben wir 36 Stück an alle möglichen Bundestagsabgeordneten geschickt, unter anderem eben auch an Christian. Und dann kam da gar nichts zurück. Ja. Da war erstmal 8 Wochen tot oder 6 Wochen tot, bis ich irgendwann auf dem Weg zum Flughafen war und so ein Anruf kam. Und ich wusste erstmal, ich habe das auch nur so schlecht gehört, weil ich im Auto saß, und ich dachte, das ist irgendein Spam-Anruf, bis dann irgendwann so kam, nee, also ich rufe hier gerade aus dem Finanzministerium an, das geht hier um den Brief, den sie geschickt haben. Da habe ich dann realisiert, okay, ist wichtig, rechts rangefahren und ordentlich mit dem anderen gesprochen. Und dann haben die uns einfach eingeladen ins Ministerium. Ich glaube, eine Woche später bin ich wieder nach Deutschland geflogen und war für den ersten Termin im Finanzministerium. Dann haben wir besprochen, was könnte man jetzt irgendwie zusammen machen, um das Thema in Deutschland voranzubringen. Da sind dann verschiedenste Dinge gefallen. Wir haben, also unter anderem wurde dann ja auch eine Strategie vom Finanzministerium, eine offizielle, rausgegeben, wo wir als Stakeholder involviert waren, aber auch noch ein paar andere Organisationen. Und eben diese Schirmherrschaft kam dann aus diesen Gesprächen zustande. Also es war eher Zufall, in den wir wieder glücklich reingestolpert sind mit 36 handgeschriebenen Briefen mit Siegel drauf.
Okay, ja, gute Idee. Ich glaube auch, dass selbst das heute bei anderen Möglichkeiten oder bei anderen Sales-Taktiken vielleicht helfen würde, ne, wenn man wieder mehr auf so Offline-Medien ausweicht, wo jetzt irgendwie alles online und Spam-Calling-Detection und so weiter mittlerweile ja fast ein Durchkommen unmöglich macht. Aber sprechen wir gleich nochmal drüber. Gibt es irgendwie andere Personen, wo du sagst, das würde mir total helfen? Also wie ist der Stand heute? Also du bist ja hier jetzt mittlerweile in San Francisco, da sprechen wir ja auch gleich drüber, aber wie geht das da jetzt weiter? Also ist das schon irgendwie so eine große Strategie, und in 5 Jahren wollen wir irgendwie, ich meine, wie viele Schüler gibt es in Deutschland?
Also ich glaube, pro Jahr schließen 600.000 bis 800.000 die Schüler.
Okay, gut,
aber
20.000, und 20.000 immer noch ein sehr kleiner Betrag eigentlich, ne?
Genau, also nagel mich nicht auf die Zahl fest. Es kann sein, dass ich gerade Statistiken vermischt habe. Es sind auf jeden Fall so, dass wir haben noch weit nicht irgendwie 10% Market Share, würde man sagen, da, was wir an Schülern irgendwie fortbilden. Aber das ist auch tatsächlich gar nicht unser Ziel. Also wir glauben, wenn man nachhaltig die Gesellschaft irgendwie besser machen möchte, dann kann man nicht auf ewig irgendwie so als so Zwischenlösung außen ans System drangedockt sein. Weil dann sind wir immer darauf angewiesen, dass irgendwer sich entscheidet, das jetzt zu finanzieren. Und es ist vor allem auch aus pädagogischer Sicht nicht nachhaltig, wenn es die ganze Zeit quasi nicht aus dem System selber herauskommt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche, ich weiß nicht, Projekttage auch, haben wir auch schon mal gemacht, so in Schulen machen würden oder so. Also was es wirklich braucht für nachhaltige Kompetenzentwicklung, ist eine Unterrichtsreihe. Es muss kein eigenes Schulfach sein, aber eine Reihe, wo irgendwie mindestens 6 Stunden unterrichtet werden zu dem Thema. Das heißt, unser Long-Term-Goal ist eigentlich, dass wir es in 16 Bundesländern auf den Lehrplan bekommen, das Thema, wo wir auch nicht als Einzige dran arbeiten, aber wir natürlich schon in einigen Bundesländern da sehr, sehr viel dran arbeiten und auch mit federführend sein dürfen. Und wenn das auf dem Lehrplan ist, dann müssen die Lehrkräfte so oder so irgendwann fortgebildet werden. Dann kommen wir natürlich auch nochmal ins Spiel, aber dann, wenn diese Lehrkräftefortbildung irgendwann auch im normalen Lehramtsstudium stattfindet, weil das Thema einfach so relevant geworden ist, dann braucht es uns auch irgendwann nicht mehr. Also unser Ziel ist einfach, dass in 30 Jahren jeder Schüler, jede Schülerin die Schule verlässt, grundlegend finanziell gebildet wurde. Und dann haben wir auch unsere Arbeit gemacht, und dann ist das auch okay. Ja. Aber das wäre natürlich eine schöne Zukunftsvorstellung.
Super, ja. Du hast gerade schon angesprochen, dass das ja immer so ein Side-Project für dich war. Lass uns mal ein bisschen weitergehen. Also du hast dann studiert. Was hast du eigentlich studiert?
Ich habe Science and Technology Studies in London studiert. Also okay. die Wissenschaft der Wissenschaft.
Okay, okay, okay. Und ja, genau, erzähl mal die ersten Schritte nach dem Studium. Hast du dann gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal verschiedene Startups oder du hast in so einem PE-Fonds, glaube ich, gearbeitet. Dann erzähl mal ein bisschen die Schritte.
Genau, also ich habe während des Studiums immer Invested als ein großes Projekt gemacht. Also Side Project ist, dadurch, dass ich nie bezahlt wurde, musste ich es irgendwie so behandeln. Es gab aber durchaus Wochen, wo das, oder auch Monate, wo da irgendwie sehr, sehr viel Zeit reingeflossen ist. Im ersten Quartal 2024 stand sehr viel bei Invested an. Da bin ich, glaube ich, insgesamt hatte ich 40 Reisetage in einem Quartal nur für Invested, wo ich zu Konferenzen, Terminen und so weiter gefahren bin. Also es war, glaube ich, manchmal dann doch intensiver, weswegen es auch gut war, dass wir irgendwann wen anstellen konnten. Nebenbei durfte ich viel in Startups arbeiten, auch schon während des Studiums. Ich habe in London in einer Gaming-/Motorsport-Firma gearbeitet, wo wir Software für Simracer gebaut haben, Track Titan. Das heißt, es war für mich klar, irgendwie Startups ist jetzt so, wär jetzt ziemlich cool, da drin auch weiterzumachen. Aber wie jeder, der schon mal länger in einem Startup gearbeitet hat, weiß, Startups sind auch relativ hart und können auch, also es kann auch sehr, sehr mentally draining sein, in einer Firma zu arbeiten, wo man nicht weiß, ob man nächsten Monat noch seine Gehälter überweisen kann an die Mitarbeiter, wo man nicht weiß, ob es in 3 Monaten noch weitergeht wegen Funding. Selbst wenn das Produkt super läuft, sind das ja teilweise sehr getrennte Faktoren voneinander. Dann habe ich also kurz gesagt, okay, ich muss jetzt was Richtiges machen und geguckt, dass ich irgendwie vielleicht eine normale Karriere einschlage, habe dann ein Praktikum sogar nur in einem Private Equity Fund angefangen, weil ich gesagt habe, okay, wenn jetzt was Richtiges, dann klingt das nach was zu mir passen würde. Durfte da im Operations-Team irgendwie ein paar Sachen unterstützen. Es kam dann aber relativ schnell der Anruf aus San Francisco, ob ich nicht hier Vollzeit einsteigen möchte in einem Startup, weil ich eben in Startups schon auch 10-mal mehr Erfahrung davor hatte als in irgendwie Private Equity oder Consulting, weil ich eben davor Startups mit aufbauen durfte. Ich durfte auch bei Stripe mal ein Projekt machen und diese Gaming Company in London, da war ich auch der erste Mitarbeiter für Go-to-Market. Die ist mittlerweile bei über 120.000 Nutzern. Also im Startup-Bereich hatte ich deutlich mehr Track Record und ernsthafte Erfahrung, die relevant war. Und dann durfte ich nach San Francisco ziehen und darf jetzt hier ein Startup wieder von null auf gefühlt mit aufbauen.
Okay, okay. Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, an angerufen und ziehe ich halt mal nach San Francisco. Ich glaube, das ist der Traum von ganz vielen Menschen. Also, ich meine, was war für dich der Beweggrund, dann zu sagen? Einfach, war das die Leute auch wieder? Oder hast du gesagt, San Francisco, da wollte ich schon immer mal hin? Oder warst du vorher schon mal hier und hast du auch so ein Ziel gehabt, hierher zu kommen? Wie ging das los?
Man muss ja schon ziemlich verrückt sein, um zu sagen, ich möchte irgendwie so beruflich Startup machen. Also ich sage auch immer ganz vielen Leuten, die überlegen, jetzt nach dem Studium in Startups zu gehen, also man muss sich das, glaube ich, gut überlegen, weil es, wie gesagt, auch extrem hart sein kann. Also vor allem ist es extrem hart, wenn man irgendwie nah am Gründerteam dran ist oder eben selber Gründer ist. Also auch bei Invested hatten wir super krasse Rückschläge teilweise. Also Momente, wo es echt viel Resilienz brauchte, weil zum Beispiel bei Invested irgendwie Finanzierung mal gescheitert ist. Und da sind wir zwar nicht darauf angewiesen, zu dem Zeitpunkt Gehälter zu zahlen, aber es ist natürlich so trotzdem so, dass man irgendwie 3 Jahre auf was hinarbeitet und dann klappt es nicht und dann braucht es wieder 8 Monate, bis man es das nächste Mal probiert oder so. Das heißt, ich habe mich immer zu dem Thema hingezogen gefühlt, habe dann, wie gesagt, kurz geglaubt, ich muss jetzt was Normales machen und dann, nachdem ich das kurz gemacht habe, gemerkt, okay, eigentlich ist doch Startups mein Ding. Also ich fühle mich trotz dessen, dass es sehr hart sein kann, da am wohlsten. Ja, und ich habe tatsächlich auch vorher noch nie San Francisco gesehen. Also ich bin hier das erste Mal hingeflogen, als ich rübergezogen bin mit 2 Koffern.
Okay. Ich sag mal, erklär mal, vielleicht bist du sicherlich auch kein Immigration Expert jetzt hier, ne? Aber trotzdem für den normalen Deutschen, der jetzt da sitzt und sagt, okay, ich will jetzt nach San Francisco ziehen. Ich kriege die Nachricht witzigerweise häufiger von Leuten, auch von Hörerinnen und Hörern zugeschickt, die mich dann anschauen und sagen, ich würde auch gerne nach San Francisco gehen. Wie kannst du das denn machen? Und meine Antwort ist dann immer, ja, such dir eine amerikanische Firma, arbeite einen Monat oder ein Jahr für die in Deutschland und dann kannst du dich irgendwie versetzen lassen oder du hast irgendwie Special Skills und kannst dann mit so einem O-1-Visum halt hierher kommen oder du heiratest irgendeinen Amerikaner oder Amerikanerin und da hast du eine Green Card. Wie war bei dir der Weg, dass du gesagt hast, ja, kein Problem, ich komme hier mal her? Das ist ja eigentlich nicht so einfach.
Genau, es ist eigentlich nicht so einfach. Man braucht da schon, und das war eben meine extrem privilegierte Situation wieder, man braucht da schon Glück, dass eine Firma sagt, die möchten mit einem irgendwie den Visa-Prozess gehen. Und ich glaube, auch wenn es jetzt jüngere Zuhörer sind, aber sonst auch für die meisten, die schon ein bisschen Berufserfahrung gesammelt haben, gibt es eigentlich 2 Visa, die spannend sind. Vor allem für die jüngeren Zuschauer, die jetzt irgendwie frisch aus der Uni kommen und noch gar keine Arbeitserfahrung haben.
Ja.
gibt es ein Visa, das heißt, glaube ich, J1, das ist so ein Traineeship-Internship-Visa und damit kann man kompliziert allerdings dann eben nur 12 Monate irgendwie in die Staaten ziehen und für Leute, die schon mehr Track Record haben oder irgendwas nachweisen können, was sie gemacht haben, dafür gibt es noch das O1-Visa. Das ist so ein Gründer-Visa, wird das ja auch teilweise genannt, wo man verschiedenste Kriterien erfüllen muss, die teilweise auch jetzt nicht so unfassbar viel Sinn ergeben, glaube ich. Also man muss irgendwie in Publications gefeatured sein, die eine gewisse Anzahl Leser haben, zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das tatsächlich über Gründererfolg aussagt und wie gut die eigenen Fähigkeiten sind, aber wenn man mit guten Anwälten arbeitet, kann man das auch, wenn man es noch nicht hat, glaube ich, ganz gut zurechtbiegen. Und dann sind das, glaube ich, so die zwei Optionen.
Lass mal ein bisschen über die Arbeitskultur hier sprechen. Ich sehe dich ja, also nur so for the record, du bist ja einer der Jungs, die bei mir hier im House of AR auch arbeiten in San Francisco. Und du arbeitest sehr, sehr lange und sehr, sehr früh. Und eigentlich habe ich das Gefühl, du bist immer hier. Wie ist so die Arbeitskultur hier? Wie nimmst du das wahr im Vergleich zu Deutschland oder auch zu London?
Es ist auf jeden Fall deutlich mehr Speed. Also ich glaube, wenn man im Startup-Bereich arbeiten möchte, dann ist San Francisco schon Champions League. Also in Deutschland oder in London sind häufig Projekte so gewesen, okay, wir stoßen das Projekt jetzt an, dann gucken wir mal in 3 Tagen drauf, wie es läuft. Und hier ist es morgens so, ja, lass uns das mal ausprobieren. Und abends machen wir dann den ersten Check-in und gucken irgendwie, wo stehen wir. Also auch wie schnell Sachen geschippt werden, wie schnell wir Deliverables fertig haben, ist, glaube ich, oder versuchen wir auf dem Speed zu halten, wie irgendwie die Stadt unterwegs ist. Also die Leute arbeiten schon viel, schon härter. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, vielleicht ist das auch nur ein Eindruck aus meiner Bubble jetzt, dass die Leute aber trotz dessen, dass sie so 996, also von 9 bis 9, 6 Tage die Woche irgendwie versuchen zu arbeiten, noch deutlich mehr auf ihre Gesundheit achten als in irgendwie London. Also in London arbeiten zwar viele im Investmentbanking auch hart, aber gehen dann auch viel in den Pub, was wir auch damals gemacht haben, als wir da gearbeitet haben. Aber hier ist irgendwie wenig Leute trinken Alkohol, viele Leute sind irgendwie am Sport machen, am Fahrrad fahren. Longevity ist ein großes Thema. Das ist, glaube ich, also schon eine sehr performance-fokussierte Kultur.
Ja, ja. Würdest du, sag mal, jedem, der jetzt aus der Uni kommt, empfehlen, erstmal hier für ein Jahr herzukommen?
Ich glaube, wie gesagt, man muss, also A, um in dem Umfeld zu arbeiten, sich schon bewusst sein, dass es natürlich intensiv ist. Die Arbeit ist anders, aber also anders als zum Beispiel im Consulting, wo man natürlich auch viel arbeitet, oder im Investmentbanking oder man kann natürlich auch in anderen Jobs viel arbeiten. Die Arbeit ist aber, glaube ich, anders, weil sie auch weniger sicher ist. Also wenn ich jetzt in einem großen Konzern arbeite, also ich habe mal irgendwann neben dem Studium in der Unternehmensberatung als Werkstudent gearbeitet für 2 Jahre, da habe ich irgendwie so Airbus beraten. Und da war die Arbeit auf den Projekten war da teilweise auch von den Kollegen von Airbus-Seite aus super intensiv. Aber man hat natürlich eine gewisse Sicherheit in einem Konzern. Also man weiß, ob man die Sachen gerade richtig macht, häufig, weil es irgendjemanden gibt, der das vielleicht schon mal gemacht hat. Man hat irgendwie ein sehr, sehr klares Projektziel, eine sehr klare Timeline und so weiter, und Experten für alles in der Firma. Versus wir hier als Startup, also ich komme morgens ins Büro, arbeite 5 Stunden an was und es kann sein, dass ich gerade an der falschen Sache gearbeitet habe, weil ich halt nicht dieses Netzwerk an Experten direkt bei mir im Büro habe und weil im Zweifel auch einfach noch niemand das gemacht hat, was wir gerade mal probieren.
Klar, klar. Und zusätzlich zu deinem Workload, und wir sprechen gleich darüber, was du jetzt eigentlich heute machst, aber hast du jetzt auch nochmal entschieden, nochmal zusätzlich zu studieren? Ich habe immer so das Gefühl, wenn man erstmal so in dieser Arbeitswelt drin ist und die ganzen Kontakte aufbaut und gerade hier in San Francisco ist, diesen ersten Schritt zu bekommen, der ist eigentlich schwierig und danach geht's dann irgendwie weiter. Warum glaubst du, dass du jetzt nochmal einen Master machen musst?
Das hat 3 Komponenten. Die erste Komponente ist, meine Oma hat gesagt, ich muss nochmal studieren.
Okay, okay.
Und das ist dann Gesetz, wenn das von da kommt. Die zweite Komponente ist, glaube ich, dass ich habe ja Science and Technology Studies, also Wissenschaftswissenschaften studiert, was kommt nichts mit BWL zu tun hat, nichts mit Management, sondern eher so was philosophisch-theoretisches ist. So gesellschaftswissenschaftlich kann man das, glaube ich, verorten. Das heißt, ich habe viele von den Sachen, mit denen ich täglich arbeite, also so BWL-Grundkenntnisse, habe ich mir zwar angeeignet über Zeit, und dann lernt man irgendwie, wenn man die ersten Gehälter zahlt, wie das Ganze mit den Steuern und so weiter funktioniert da oder wie man eine richtige Bilanz erstellt, lernt man, wenn dann der erste Jahresabschluss um die Ecke kommt. Aber ich glaube, das nochmal einmal das richtige Fundament zu legen, ist, glaube ich, jetzt nicht ganz schlecht. Und die dritte Komponente ist natürlich, das Wissen kann man sich auch online aneignen. Heute viel Netzwerk ist natürlich ein großer Punkt. Und Unis sind natürlich Innovationshubs, wo man andere spannende Leute kennenlernt. Potenziell Talent, was man später hiren möchte, aber auch Leute, die natürlich später Investoren werden. Also ich glaube, ja, diese drei Komponenten haben da mit reingespielt.
Und wir haben den Namen noch nicht gesagt. Du hast natürlich auch eine Top-Uni dir ausgesucht, ne? Bist in Cambridge angenommen, also Glückwunsch dazu. Was war so die Liste? Hast du dann gesagt, okay, wenn machst du irgendwie Stanford und Harvard und Cambridge, oder wie war so der Entscheidungsweg?
Also es war klar, dass ich nicht Vollzeit zurück zur Uni gehe,
ja,
weil dafür die Arbeit hier viel zu viel Spaß macht, weil wir an viel zu coolen Themen dafür arbeiten.
Mhm.
Das hätte jetzt einfach gar keinen Sinn ergeben. Und es gibt tatsächlich nicht viele Universitäten, die in dem Bereich, wo ich nochmal ein Studium machen wollte, einen Part-Time-Degree anbieten, was dann nicht nur so ein Executive-Programm ist, wo man zwar was lernt, aber jetzt nicht so ein richtiges Uni-Programm quasi macht, sondern genau, eben nur so ein Zertifikat bekommt. Und da gab es dann nicht so super viel Auswahl. Da gab es ein Programm in Cambridge, ein Master in Entrepreneurship, der irgendwie perfekt gepasst hat.
Okay, da hat es funktioniert. Ja, cool. Also bin ich sehr gespannt, was du davon berichten wirst. Und jetzt lass mal ein bisschen darüber reden, was du heute machst. Also du bist ja bei Minoa, hier ein Startup bei uns im Space. Und du hast vorhin schon gesagt, Go-to-Market, also Sales, Vertrieb. Lass uns mal ein bisschen darüber reden, was du da für Tools einsetzt, wie du das benutzt und so. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Was machst du da eigentlich den ganzen Tag?
Genau, also ich bin bei uns für alles zuständig, was nicht programmieren oder zu Produkt-related ist. Also viel Go-to-Market, viel, wie kriegen wir irgendwie Kunden? Wie sind die Kunden, die wir jetzt gerade haben, happy mit dem, was wir machen?
Mhm.
Und im Sales- und Go-to-Market-Bereich hat sich natürlich unfassbar viel verändert. Ich durfte davor, wie gesagt, schon mal in einer Go-to-Market-Strategie bei Stripe auch arbeiten und habe damals schon versucht, irgendwie mit großen Datensätzen irgendwie unsere Seller bei Stripe damals in Dublin effizienter zu machen. Damals hat das allerdings noch wirklich gar nicht funktioniert. Also wir haben einmal so einen Datensatz mit 5000 Companies gehabt, die irgendwie spannend waren, haben dann probiert, das war 2022, damit AI diese Datensätze zu enrichen und dann irgendwie zu, also basierend auf sehr, sehr spezifischen Intent-Datas und Kriterien, die wir damals bei Stripe gesetzt hatten, die zu filtern. Das hat absolut gar nicht funktioniert. Mhm. Also am Ende landeten auf dieser Liste griechische Restaurants aus der Pfalz, obwohl wir natürlich irgendwie highly scaling Tech Companies auf der Liste haben wollten für Stripe. Und das ist jetzt bei Minoa komplett anders. Also AI ist viel, viel besser geworden, da drin große Datensätze basierend auf von uns festgelegten Kriterien durchzuarbeiten und uns wirklich die Firmen zu geben, am Ende zu returnen, die unseren Kriterien auch wirklich entsprechen. Das heißt, ich versuche den ganzen Tag eigentlich unsere Outbound-Motion zu automatisieren, daran zu arbeiten, dass wir mit den richtigen Firmen ins Gespräch kommen und unsere Zeit eben auf den Accounts verbringen, die es auch wert sind, für uns da unsere Zeit drauf zu verbringen.
Okay, bevor du erklärst, wie man sowas macht, mal ganz kurz, was macht Minoa genau?
Mit Minoa bauen wir den AI Value Engineer, also die erfolgreichsten Revenue-Organisationen, die es gibt da draußen, und auch die größten, also so Oracle, SAP und Co., die natürlich schon seit Jahren Softwarevertrieb machen. Die haben alle Value Engineering Teams, also Teams, die in einem Deal dann das Reasoning hinter dem Deal quasi erklären in Form von einem Business Case und einer Value Story. Weil jede SaaS-Transaktion hat am Ende zwei Sachen gemeinsam. Es wird Geld überwiesen und es wird dafür ein Outcome erwartet. Also es wird nicht nur die Software, sondern auch eben ein klarer Outcome erwartet, der im besten Fall einen Business Impact hat. Und diese Value-Teams helfen normalerweise, diesen Business-Impact zu quantifizieren. Das ist natürlich aber recht aufwendig, wenn man dann mit einem großen Kunden arbeitet, irgendwie alle Use Cases, wo genau die Software eingesetzt wird, zusammenzuführen und dann auszurechnen, wie viel sparen wir hier potenziell, wenn wir diese Software einsetzen, oder wie viel verdienen wir mehr. Und wir automatisieren quasi diesen ganzen Prozess, um auch kleineren oder vor allem High-Scaling-Firmen zu ermöglichen, die gleiche Qualität an Value Engineering in ihre Deals reinzubringen, ohne eben 40 Value Engineers anzustellen.
Okay. Und das ist praktisch auch ein SaaS-Produkt, was man dann irgendwie seedmäßig irgendwie kaufen kann.
Genau.
Okay. Ihr habt ein paar ganz coole Kunden, glaube ich, auch, ne?
Genau, also wir dürfen mit ein, zwei sehr coolen Firmen arbeiten, wie zum Beispiel Miro, der digitalen Whiteboard Solution, oder in Deutschland kennt man wahrscheinlich Personio, ja, mit denen wir auch arbeiten dürfen.
Ja, großartig. Stell dir mal vor, ich bin jetzt irgendwie ein Gründer und ich habe noch nicht einen Victor in meinem Team und ich will jetzt anfangen, Sales ausbauend irgendwie zu automatisieren, will irgendwelche Tools mit zusammen basteln. Was wären für dich so die ersten drei Schritte? Wie soll man sowas angehen heutzutage?
Also ich glaube, ganz wichtig ist auch heute noch bei einer AI so Garbage in, Garbage out. Mhm. Also wenn man nicht genau weiß, was der eigene ICP ist, also das Ideal Customer Profile, und das auch noch nicht gut definiert hat, dann werden auch diese ganzen Automatisierungen nur so semi-gut funktionieren, weil man einfach ein tiefer liegendes, viel wichtigeres Problem hat,
ja,
was man erstmal lösen muss. Ich habe letztens mit einem Startup gesprochen, die haben, also glaube ich, drei Leute im Team aktuell, die verkaufen eine Lösung an verschiedenste Firmen, und dann meinte ich, was ist euer ICP? Und die meinten, ja, also wir machen von kleinen Firmen mit 10 Mitarbeitern bis Enterprise 5000 Firmen eigentlich alles.
Mhm.
Und das ist natürlich, also das kann natürlich dann gar nicht, oder in den seltensten Fällen wird das effizient funktionieren, da am Anfang dediziert, fokussiert irgendwie outbound und Sales zu machen.
Mhm.
Das heißt, erstmal den ICP festlegen. Wenn man den festgelegt hat, geht es dann darum, dass man Listen baut, also das, was man früher mit der Hand gemacht hat, heutzutage automatisiert mit Tools wie Clay. Clay.com kennst du, glaube ich, auch. Riesentool in dem Bereich, mit dem man sehr, sehr, sehr gut Firmen filtern kann auf hundertsten Kriterien. Man kann kleine AI-Agents bauen. Und früher zum Beispiel, also für uns ist zum Beispiel ein super gutes Signal, wenn Firmen überhaupt schon mal über Return on Invest vom eigenen Produkt nachgedacht haben. Und da gibt es eine Beratungsfirma, die heißt Forrester, die erstellt Forrester TI Reports, Forrester Total Economic Impact Reports, die vorrechnen, wie sehr hat die Software geholfen. Und früher hätte ich per Hand auf die Websites von allen möglichen Firmen gehen müssen und gucken müssen, finde ich hier einen Forrester TI Report. Jetzt kann ich aber einem AI-Agent sagen, such bitte das Internet durch, ob diese Firma mal so einen Report gemacht hat.
Mhm.
Und das spart natürlich unfassbar viel Zeit. Also man kann extrem Custom Signals dann anlegen, und dann der nächste Schritt ist dann, dass man, wenn man sein ICP gut definiert hat, diese Listen mit den Custom Signals gebaut hat, dann kommt man bei einer kleinen, aber hochqualifizierten Anzahl an Leuten raus. Und dann kann man natürlich mit AI auch dafür sorgen, dass man jetzt auf dem Personenlevel Research machen kann, um rauszufinden, wen sollte ich hier ansprechen, basierend darauf, wie lange die Leute bei der Firma sind zum Beispiel.
Okay, und was sind dann die Tools fürs Ansprechen? Schreibst du nebenbei LinkedIn-Nachricht oder über Clay einfach E-Mails, oder was machst du?
Also wir machen E-Mail, LinkedIn Outbound und Cold Calling machen wir. Also die drei klassischen Channels. Ich habe noch nicht es geschafft, die Jungs zum Briefe schicken zu überzeugen.
mit Ziegeln,
noch
mit einem M, einem Minor,
noch, oder einem V für Victor. Noch haben wir das Siegel nicht bestellt.
Ja.
Genau, also das sind so die drei klassischen Channels. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man halt nicht anfängt, mit so schlecht konfigurierten AI-SDRs halt Massen-Spam-E-Mails rauszuschicken.
Mhm.
Also wir schicken nur E-Mails, wenn wir uns sicher sind, dass die eine gewisse Relevanz haben, dass wir einen starken Point of View in der E-Mail etablieren können und genau wissen, was das Problem der Firma ist, die wir jetzt gerade anschreiben. Das können wir natürlich nicht bei 3000 Accounts ganz genau wissen, aber man kann schon relativ nah rankommen und sieht dann auch den Erfolg dementsprechend darin, dass die E-Mails mehr geöffnet und mehr beantwortet werden.
Okay, okay. Dann ist aber das Toolstack eigentlich gar nicht so groß, ne? Also du hast im Prinzip ein Clay für das Filtern der Liste, und dann ist einfach Handarbeit und den Leuten halt anhauen. Oder also fürs Cold Calling gibt es ja auch so Tools, die dir dann immer den Call so vorlegen und so. Gibt es da irgendwas, das du empfehlen kannst?
Genau, also fürs Cold Calling gibt es zum Beispiel Nux. Das ist ein Tool, wo man, also das ist ein ganz klassischer irgendwie Parallel Dialer, wo 5 Nummern parallel gewählt werden. Man wird in einen Call dann reingezoomt, wenn eine Person relativ schnell rangeht. Es gibt mittlerweile auch extrem viele Tools neben Clay noch, die man auch alle dann mit Clay connecten kann, die das Data Enrichment noch 10-mal besser machen. Aber ich glaube, also zumindest für die Arbeit, die wir jetzt gerade machen, ist eigentlich Clay so unsere Homebase. Es gibt natürlich noch verschiedenste andere AI-Tools im Go-to-Market-Bereich, die irgendwie Account-Research perfektioniert haben, die es perfektioniert haben, AI-E-Mails schnell zu schreiben. Der Space ist ja gerade also riesig. Grammarly hat auch gerade Superhuman gekauft,
ja,
aus einem guten Grund, weil der Space eben so attraktiv ist. Zumindest von dem, was wir jetzt aber gerade sehen, ist Clay alleine schon so ein krasser Boost an Effizienz, in Kombination damit, dass eben diese anderen Tools teilweise noch Unzuverlässigkeiten haben, mit die wir einfach nicht akzeptieren wollen, wo wir aktuell den Kompromiss nicht eingehen wollen,
ja,
dass das unser Main-Tool ist, mit dem wir super viel Zeit schon sparen.
Okay. Und, genau. Und diese, du hast es gerade kurz angesprochen, diese SDRs, also irgendwelche Sales Robots, ne, da gibt's ja mittlerweile auch schon Startups, wo du halt irgendwie dem erklären kannst, was du halt machst, und dann ruft die AI irgendjemand an und qualifiziert Leute vor. Glaubst du, wir sind da schon so weit, dass das eigentlich schon eingesetzt werden kann, oder ist das immer noch sehr early?
Ich kenne mich nicht gut genug damit aus, was für Success Stories diese Tools haben, um sagen zu können, ich habe eine Success Story gesehen, wo ich 100% hinterstehe. Ich glaube, es gab jetzt nicht ohne Grund in den letzten Monaten hier und da immer so ein bisschen Wirbel darum, wie viel da tatsächlich hintersteckt. Und von dem, was ich an Demos schon sehen durfte, auch hier irgendwie in der Stadt oder was man hier so, word on the street, was man so hört, weil man natürlich auch irgendwie Freunde hat, die dann Freunde bei den Companies haben und so weiter, sind die Tools noch nicht an dem Punkt, dass ich sie jetzt on scale für eine Riesenfirma einsetzen würde. AI entwickelt sich natürlich aber auch so schnell weiter, dass es sehr gut sein kann, dass wir irgendwann an diesem Punkt stehen werden. Und ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, nee, das wird nix, und dass Leute AI per Telefon vorqualifiziert, das wird es nicht geben. Ich glaube, ein spannender Punkt, aber den wir gerade noch nicht sehen im AI-Go-to-Market-Space, der glaube ich noch sehr, oder den wir noch nicht so viel sehen wie diese AI-SDRs, ist, dass wir im mittleren Teil vom Funnel, also nicht, wir haben jetzt gerade viel über den ersten Teil vom Funnel gesprochen, wie finde ich die Accounts, wie komme ich ins Gespräch, aber sobald die Firmen einmal im Funnel drin sind, dass da AI eigentlich jetzt schon super viel unlocken kann. Also wenn es um die Qualifizierung der Accounts geht und wirklich nach dem Gespräch zu sagen, hat man eigentlich die richtigen Fragen gestellt oder muss man eigentlich nochmal drei Sachen besser rausfinden, um zu wissen, ob das wirklich ein qualifizierter Lead ist, also wirklich ein SQL, ein Sales Qualified Lead. Ich glaube, da kann AI schon unfassbar viel helfen. Also das kann auch jeder mal zu Hause machen, einfach sein Call Transcript, also ne, das Sales-Gespräch bei ChatGPT hochladen, wenn man die Company-Version hat, und einfach mal fragen, hey, was habe ich vergessen, am Problem zu quantifizieren. Kommen häufig riesen Deal-Accelerator bei raus, die extrem viel helfen können. Neben diesen Call-Transcripts hat man natürlich aber auch noch ganz viel andere Datenpunkte, die einem helfen können, einen Deal vor allem in diesem mittleren Teil besser zu machen, zu acceleraten und dann eben auch den Business Case zu bauen.
Ja, was nutzt du zum Call-Tracking?
Wir nutzen Fathom für Call-Recordings, aber Gong ist da, glaube ich, oder Clary sind so die marktführenden Lösungen. Einige Leute benutzen auch Zoom, einfach da das Transcript, aber am Ende ist es egal, glaube ich, solange der Call aufgezeichnet wird und man diese Daten irgendwo gut ablegt, weil dieser Datenschatz an unstructured Call Data kann für so viele andere Teile vom Sales, vom Produkt wahnsinnig relevant werden. Man kann da auch Customer Stories rausfinden, Use Cases aus. Wenn ich jetzt 10.000 Calls nehme von einer großen Firma, garantiere ich dir, dass eine große Firma da Use Cases drin finden wird, die sie auf ihrer Website noch nicht aktiv bewerben, an die sie eigentlich gar nicht denken, die im Produkt nicht fokussiert werden, für die das Produkt aber gerade eingesetzt wird von Kunden, die das einfach dafür irgendwie benutzen, wo die eigentlich nochmal Revenue unlocken konnten.
Ja, ist spannend. Ich wundere mich immer, wie häufig ich eigentlich der einzige AI-Notetaker bin. Also entweder nutzen die Leute alle diese Solutions, die nicht publicly im Core sind, oder das ist immer noch nicht so stark verbreitet, wie wir das in unserer Bubble vielleicht denken. Ne?
Ja, also in unserer Bubble, also in meiner Bubble kommen in jeden Call, wenn da vier Leute drin sind, 5 Note-Taker rein.
Okay. Weil du mit den Sales-Leuten redest.
Genau, wenn man mit Sales-Leuten redet, aber auch, glaube ich, hier in der San Francisco-Bubble sind ja sehr viele Leute, die irgendwie dann Crisp auf dem Laptop mitlaufen haben und dann kommt ein Fathom, Fireflies oder Gong irgendwie in den Call rein. Aber die, also in Deutschland zum Beispiel ist das ja noch gar kein Thema, dass irgendwie die Meetings aufgezeichnet werden.
Ich habe heute Morgen eine E-Mail bekommen vorm Termin und die habe ich aber übersehen. Und in der E-Mail wurde mich gefragt als Opt-in, ob es okay ist, wenn der andere meinen Call mitschneiden darf. Ich habe es halt erst zu spät gesehen, wo ich dachte, natürlich darfst du das. Aber dadurch hat der gar nicht mitgezeichnet, weil der lief dann nicht mit. Also weil ich keinen Consent gegeben habe. Ne? Auch verrückt, ja.
Ja, also ich meine, also Deutschland hat auch schon Vorteile natürlich mit dem ganzen Datenschutz. Aber ich glaube, da könnten deutsche Firmen gerade noch mehr Daten sammeln von Konversationen mit ihren eigenen Prospects und Customern, die wirklich hinten raus unfassbar wertvoll sind, wenn es dann darum geht, coole Customer Stories zu erstellen oder eben auch Upsells zu machen. Also wenn man weiß, vor einem Jahr habe ich mich darüber konkret unterhalten in einem Call, das schreibt man ja nicht immer in den Notes mit, und euch war diese einzelne Metrik wichtig, die wir verbessern, dann ist der Upsell quasi von selber gemacht, wenn man die Metrik verbessert hat und das noch nachweisen kann, dass das irgendwie das Kern der Element damals vom Deal war.
Letzte AI-Frage zu Tools. Gibt es noch irgendwas anderes, was du noch benutzt, was sonst keiner benutzt? Also ich habe ja nicht auf so einem Fixer-Train zum Beispiel, wo ich sehr von begeistert bin. Also du hast ein paar von diesen Note-Takers schon gesagt, aber Fixer ist für mich so ein Tool, wo eben jede E-Mail automatisch schon mal vorgeschrieben wird. Also immer, wenn ich eine E-Mail bekomme, direkt in Draft-Mode praktisch eine E-Mail als Response vorgeschrieben und ich glaube, deren Pitch ist irgendwie safe one hour a day und ich spare mindestens eine Stunde am Tag, ne, weil einfach jede E-Mail eigentlich zu 99% schon einfach perfekt für mich vorbereitet wurde. Gibt es da noch irgendwelche anderen zwei, drei Sachen, die du nutzt, die vielleicht der Durchschnittsmensch noch nicht irgendwie in seinem Alltag einsetzt?
Also ich glaube, ich nutze keine Tools, die so andere Leute nicht einsetzen. Ich glaube allerdings, dass viele Leute nicht das volle Potenzial von den AI-Tools ausnutzen, was auf dem Tisch liegt. Also ChatGPT beispielsweise. Also ich bin natürlich jetzt auch nicht der AI-Experte, aber bei ChatGPT sich Custom-GPTs zu bauen und denen nochmal extra Kontext zu geben, unfassbarer Game-Changer. Habe ich mittlerweile für super viele Sachen mir eine Custom-GPT angelegt. Dann natürlich Minoa AI nutze ich viel, um Business Cases zu erstellen in Deals, wo wir gerade drin sind.
Klar.
Selbstverständlich. Mhm. Aber also ich glaube, wenn man aus ChatGPT mit richtigem Prompting und den Funktionen, die es gerade gibt, das rausholt, was man da rausholen kann, dann ist das eigentlich für viele Leute wahrscheinlich nochmal ein 5x-Potenzial, was da liegt.
Okay. Ich interessiere mich noch so ein bisschen für die Zukunft von dir. Ich meine, du hast jetzt das Studium natürlich erstmal, du arbeitest hier bei Minoa, das sind ja auch schon mal zwei Sachen dazu. Invested geht ja auch noch weiter, das heißt, du hast ja einen vollen Teller an verschiedenen Projekten, an denen du arbeitest. Aber ich denke mir immer, so jemand wie du, der müsste eigentlich irgendwas Eigenes gründen mit der Energie, mit dem Hustle, mit dem ganzen Wissen, mit der Erfahrung aus den verschiedenen Bereichen auch. Ist das schon was, wo du drüber nachdenkst oder ist es eher jetzt so ein strategischer Plan, ich will jetzt erst nochmal diese Ausbildung machen und dann lerne ich Leute kennen und dann finde ich gleich einen Co-Founder und dann legen wir los? Oder wie stellst du dir dann dem vor?
Natürlich eine große Frage. Ja. Also vielleicht, um das nochmal kurz einzuordnen. Also Invested ist natürlich auch eine richtige Gründung, wo wir irgendwie Gehälter zu zahlen haben und viele, viele Nutzer erreichen. Das heißt, das ist, also wenn man eine Firma gründet, dann ist das ja auch so ein bisschen das eigene Baby, sagt man ja teilweise so. Also das ist ja irgendwie da. Das heißt, also es geht auch viel darum, das natürlich als Organisation so aufzustellen, dass es noch weiter wachsen kann, weiter florieren kann und so weiter. Also da geht immer noch auch Zeit rein. Das Studium ist zum Glück nur Part-Time. Also das würde beeinträchtigt die Pläne jetzt nicht so unfassbar groß. Und wenn irgendwas kommt, wo man sagt, das muss man unbedingt machen, kann man das natürlich auch pausieren, was ja auch in den USA durch deutlich mehr common ist als in Deutschland. Aber am Ende arbeiten wir hier gerade bei Minoa an einem Space, der unfassbar spannend ist, also was AI alles im Go-to-Market-Space machen kann mit tons of unstructured Data, was da rumliegt. Wir arbeiten an einem Space, der spannend ist. Ich bin in einer Rolle, in der ich mich wohlfühle, in einer Stadt, in der ich mich aktuell wohlfühle. Dass ich glaube, dass es von der Opportunity Cost her foolish wäre, jetzt zu sagen, nur um was Eigenes zu gründen, muss man jetzt irgendwie...
Okay. Lass uns dann hypothetisch bleiben. Wenn du gründen würdest, hier in San Francisco oder in Deutschland? Oder in London?
Also ich glaube, wenn viele aktuell über Startups nachdenken, denken die immer an Venture-Backed Startups.
Ja.
Und ich glaube, wenn man ein Venture-Backed Startup baut, dann gibt's, wenn man jetzt nicht ganz konkret Kunden hat, die nur in Deutschland sitzen, eigentlich keinen besseren Ort weltweit, um ein Startup zu bauen. Einfach Access an Capital hier, die random Coincidences, die man hat. Also ich habe verschiedenste Investoren oder Gründer von Unicorns, die trifft man ja einfach irgendwie im Gym oder auf der Straße beim Kaffee trinken oder beim Sushi essen, sitzt auf einmal neben einem GP von einem großen Fund.
Naja, du trainierst doch immer mit dem Airbnb-Gründer, ne?
Also ich trainiere nicht mit ihm, aber Brian Chesky war mal eine Zeit lang im gleichen Gym wie ich. So und solche Coincidences, die hat man natürlich sonst irgendwie nicht. Also wo auf der Welt hat man die? Also in London trifft man vielleicht mal einen Celebrity oder irgendwelche Leute, die in der Finance-Welt viel machen, aber also für Venture-Backed Startups ist das hier, glaube ich, Champions League. Mhm. Wenn man nicht Venture-Backed gründet, dann sollte man natürlich irgendwie da sitzen, wo die eigenen Kunden sitzen. Und das wäre dann natürlich offen. Also es Deutschland, England, ich weiß nicht, es gibt ganz viele andere Länder, die noch spannend sind. Wenn ich jetzt in Kanada was aufbauen würde, würde ich nach Kanada ziehen. Wenn ich in Frankreich was aufbauen würde, wahrscheinlich nach Paris.
Ja.
Das ist offen.
Okay. Ich habe doch noch eine AI-Frage zum Schluss. Und zwar gibt's ja gerade irgendwie so diese große Angst, ne? Also diese German-Angst, wie selbst Leute hier in den USA schon drüber sprechen und auch vielleicht berechtigt, weil man das ja auch sieht, dass gerade Junior-Jobs immer schwieriger werden. Ne? Also Leute haben entweder schon einen Job und haben den Job, aber wenn sie ihn verlieren, was Neues zu finden oder auch aus dem Studium, ich glaube, die Unemployment-Rate von Intern Interns oder es gibt so wenige Internships wie noch nie zuvor, auch hier im Silicon Valley. Es gibt so wenig Junior-Jobs wie jemals zuvor, weil überall halt immer gesagt wird, okay, wir versuchen jetzt erstmal mit AI diese ganzen Junior-Jobs zu machen. Und ich meine, du bist halt jetzt eigentlich am Anfang deiner Karriere, auch wenn du schon super viele Sachen gemacht hast. Und du hattest anscheinend ja nie Angst für den nächsten Schritt und irgendwie herzukommen. Was rätst du jemandem, der jetzt irgendwie mit seinem Studium fertig ist, mit 21, 22 und eben überall hört, es gibt keine Jobs und die AI macht das. Was rät man so jemandem, um halt die Angst halt nicht zu haben, sondern irgendwie da weiterhin Mut zu haben?
Genau, also ich meine, was man natürlich fairerweise sagen muss, der Jobmarket ist auch gerade in Europa schwierig. Also ich glaube, das ist einfach Fakt. Aber zumindest bei den Firmen, die ich sehe, die AI effizient einsetzen, ersetzt AI keine Jobs, sondern macht einfach die Jobs, die es gerade gibt, effizienter. Was natürlich dazu führt, dass Abteilungen, die vorher von 10 Leuten betreut wurden, vielleicht nur noch 8 Leute brauchen, weil einfach diese 8 Leute jetzt viel effizienter sind. Ich glaube aber, das heißt, wenn man jetzt am Anfang seiner Karriere steht und noch keinen Track Record, keine Erfahrung hat, dann ist es extrem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann die Karriere, die ich vielleicht machen möchte, wie kann ich da AI so effizient wie möglich einsetzen. Und die Basics, die jetzt von der AI übernommen werden, muss man, glaube ich, trotzdem noch zu einem gewissen Grad verstehen. Also ich hatte ja das Glück, dadurch, dass ich jetzt schon vor x Jahren angefangen habe, im Software Sales zu arbeiten und im Software Key Account Management, ich habe diese ganzen Basics noch machen müssen. Also ich habe damals für die erste Softwareagentur, habe ich diese ganzen Listen, die mir jetzt gebaut werden, händisch bauen müssen bei Stripe. Als da AI nicht funktioniert hat für das eine Projekt, bin ich händisch 4000 Records durchgegangen und habe irgendwie selber die Sachen zusammengesucht. Das war eine Mordsarbeit. Mhm. Das heißt, ich weiß quasi diese Steps, die dann da durchgehen. Bei Stripe war dann damals, weil es AI noch nicht gab, unsere Lösung, okay, also die ich dann am Ende vorschlagen musste, wir holen jetzt Contractor aus den Philippinen, die das halt einfach machen. Mhm. Und da musste ich natürlich ein extrem genaues Playbook schreiben, was machen jetzt diese Contractor?
Na, das ist heute der Prompt.
Genau, und heute ist einfach das Playbook, was ich damals für die Contractor geschrieben habe, halt der Prompt. Und dadurch bin ich quasi nicht in diesem bösen Gap gefangen zwischen, jetzt man hat gerade die Uni abgeschlossen, aber man muss jetzt irgendwie einen Job AI-enabled machen. Man weiß aber eigentlich gar nicht, wie das, was die AI da machen soll, gar nicht richtig funktioniert.
Ja.
Das heißt, die Basics trotzdem noch zu lernen und zu verstehen, ist, glaube ich, essentiell.
Ja, ich frage zum Schluss immer die gleichen Sachen, deswegen frage ich das auch. Die erste Sache ist, was gibt's über dich zu wissen, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil zu finden ist?
Ich finde eine sehr böse Frage bei jemandem, der LinkedIn aktiv nutzt und auch für Sales nutzen muss. Da teilt man ja doch schon recht viel. Ich glaube, eine Sache, die nicht auf dem LinkedIn-Profil steht, ist, dass ich schon sehr früh irgendwie Organisationen oder Sachen bauen wollte. Und ich habe in der 5. Klasse mal eine Tierschutzorganisation gegründet. Es war natürlich jetzt nicht, wir haben jetzt nicht richtig eine GmbH oder irgendwas gegründet, aber wir haben damals ein Logo gehabt, Spenden gesammelt für irgendwie lokale Tierheime und irgendwie so Kampagnen gemacht, dass Tierschutz voll wichtig ist.
Okay.
Genau, also ich glaube, ich habe mich schon immer früh, wenn ich irgendwas verändern wollte, dahin ziehen lassen, einfach irgendwas zu starten.
Okay. Ja, ich finde das sehr beeindruckend, diese ganze, sag mal, aufrichtige, für den guten Zweck, ob das jetzt Finanzbildung oder da der Tierschutz von ganz früher, das finde ich schon echt richtig, richtig cool, was du da machst. Ich habe dich vorhin ja schon die Frage gestellt mit Deutschland, deswegen müssen wir eigentlich da gar nicht nochmal drauf eingehen. Gibt es noch irgendwas, was ich noch vergessen habe, was man noch unbedingt von dir wissen sollte? Kann mir dir noch irgendwo bei helfen gerade?
Also ich glaube, eine Sache, die man unbedingt wissen muss, also man sieht ja immer nur im Internet 1% von dem, was irgendwie im Leben tatsächlich stattfindet. Wenn man sich Interviews anhört, ist das ja immer nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und es hört sich jetzt natürlich cool an, irgendwie, dass ich durfte das machen, durfte Invested starten, damit irgendwie sehr coole Sachen in Deutschland machen, auch auf Regierungsebene Sachen verändern, schon in London irgendwie eine Firma mit aufbauen und so weiter. Aber ich habe das alles natürlich nie alleine gemacht. Also auch bei Invested, da stehen ganz viele wundervolle Menschen und mittlerweile ganz viele tolle Lehrkräfte auch hinter. Ich glaube, das muss man auf jeden Fall erwähnen. Ich glaube, das Zweite ist, ich hatte das Privileg, dass ich am Anfang meines Studiums, also ich konnte nur in London studieren, weil ich ein Stipendium hatte von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, von der SDW. Sonst wäre das einfach viel zu teuer gewesen. Ich hatte unfassbares Glück, dass ich vor dem Brexit angefangen habe, da zu studieren. Das heißt, ich hatte noch ich habe noch alle EU-Privilegien, wenn ich jetzt nach England gehe. Die habe ich damals noch alle behalten dürfen. Das heißt, das Studium war auch nochmal günstiger. Mhm. Die SDW, das Netzwerk begleitet mich bis heute. Also mittlerweile haben wir angefangen, mit so ein paar SDW-Alumnis zusammen Angel Investments zu machen mit einem Syndikat, Liebenberg Syndicate. Das heißt, wenn ihr irgendwelche coolen Deals habt, dann könnt ihr mich anschreiben. Das heißt, ich glaube, durch die SDW und durch alle möglichen coolen Leute, mit denen ich bei den Projekten arbeiten durfte, die enablen mich auch eigentlich, diese Sachen machen zu dürfen. Oder auch bei Invested, einer meiner Mitgründer, Marc, also wenn ich irgendwas nicht schaffe, dann kann er mir helfen, das zu schaffen, dann schaffen wir das irgendwie zusammen. Also ich glaube, ein guter Co-Founder kann auch sehr, sehr viel ausmachen. Und ich glaube, das wäre nochmal wichtig, das kurz einzuordnen, damit sich das jetzt nicht anhört wie so eine Maverick-Story und alles irgendwie ja, alleine gemacht.
Ja, ist trotzdem irgendwie, kommt es ja irgendwo her, ne? Und das finde ich sehr beeindruckend, deswegen bist du heute hier zu Gast und ich danke dir vielmals und nicht nur hierfür, auch für viele weitere schöne Gespräche, die wir ja im House of AI zusammen haben. Insofern, ja, alles Gute weiterhin, viel Erfolg und wir sehen uns.
Ja, vielen Dank für die Einladung und bis dann.
Danke, ciao, ciao. Das war es schon wieder vom OMR Silicon Valley Update Podcast. Bevor wir enden, zwei ganz kleine Sachen. Nummer eins, es gibt ja jetzt die OMR Silicon Valley Update Podcast WhatsApp-Gruppe, wo wir über Folgen diskutieren, wo es vielleicht ein paar extra Insights gibt, wo wir über Sport oder andere Sachen, die wir vielleicht zusammen machen können, diskutieren können. Insofern kommt auch mal dazu. Ich habe den Link in die Shownotes gepackt und ganz zum Schluss, wo wir gerade über WhatsApp sprechen, wenn dir dieser Podcast gefällt, teil ihn doch mal mit ein, zwei Freunden. Die freuen sich bestimmt. Also, das war's. Wir hier vom Podcast. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Over and out.